Herzlich willkommen zu einer weiteren Bibelarbeit. Es gibt eine Stelle im Johannesevangelium, nachdem Jesus Brot vermehrt hat und Fisch hingegeben hat, die in einer Weise ein Wunder erlebt haben, dann über den See gegangen ist und die sich gewundert haben, wie er ans jenseitige Ufer gekommen ist. Und dann kommt er und die Leute kommen zu ihm und dann beginnt er sie zu lehren und gibt ihnen so ein paar Knochen, die schwer zu verdauen sind. Und dann heißt das, und dann ärgern sie sich und murren darüber und sagen, das kann er doch nicht so sagen. Er hat so Aussagen getätigt, wie niemand kann zu mir kommen und der Vater ihn nicht sieht. Das löst bei den Menschen was aus. Wie, und wenn der Vater nicht will und ich will, ja, da ist die ganze Frage nach dem Willen des Menschen und Souveränität Gottes. Das löst in uns Menschen vieles aus und Fragen, aber auch vielleicht auch Ärger und Zorn. Und das war auch so. Jesus aber sagte und lehrte das. Und er sagte Dinge wie, wenn nicht von mir isst, der wird nicht leben. Und dann denkt man, hey, wie soll man ihn essen? Was sagt er da für komische Dinge und solche? Auf jeden Fall in Kapitel 6 gibt es eine Stelle, da heißt Vers 60. Viele von seinen Jüngern, die das hörten, sprachen, diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Wisst ihr, warum ich das vorlese? Nach dem gestrigen Tag. Ja, für manche mag das heißen, diese Rede ist hart, wer kann sie überhaupt hören? Und dann gegen Ende, und das hoffe ich nicht, dass das nicht passiert. Gegen Vers 66 heißt es, von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. So, nicht, dass ihr meine Jünger seid. Wenn wir, dann sind wir Jünger Jesu. Aber ich hoffe nicht, dass nach der Bibelarbeit dann einige sagen, ja, da können wir nicht mehr mit, da können wir nicht mehr folgen, da wollen wir nicht mehr folgen. Ja, wir sind von diesem Exkurs und dann über die eine Erklärung noch diese eine Stelle direkt zum Galaterbrief. Von Galaterbrief sind wir dann in den Hebräerbrief und vom Hebräerbrief sogar noch kurz in die Offenbarung. So, und jetzt möchte ich heute wieder zurückrudern zu dem, was ich eigentlich gestern machen wollte. Und das ist wieder Hebräer 1. Okay. So, ja, der ist gut bestanden vorhin. Zwei Grundprobleme ergeben sich aus der Trägheit des Hören. Und zwar Schwierigkeiten im Ausharren in Leidsituationen, im Leiden, das einzuordnen, was da eigentlich geschieht. Und somit an Gott nicht zu hadern, weil man Gottes Wege dann so kennt und versteht, weil man eben ihn durch das Hören des Wortes Gottes, durch die Auseinandersetzung mit seiner Offenbarung, Gott und seine Wege kennenlernt und somit in seinem Leben diese Dinge auch sieht und versteht. Ah, okay, das macht Gott gerade mit mir oder bei uns und das hilft dann im Ausharren. Unter anderem, weil die Belohnung ja vor Augen gemalt wird und die Ermutigung im Wort steht. Haare aus, weil das, was vor dir liegt, ist weit herrlicher als das, was du jetzt erlebst. Und das Zweite ist, weil die Anfälligkeit für Irrlehre sehr groß ist, wenn man nicht fest im Wort steht und man wird hin und her getrieben von jedem Wind der Lehre. So schreibt Paulus das zum Beispiel im Epheserbrief. Darum hat Gott der Gemeinde Gaben gegeben, Aposteln, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Gemeinde, damit sie mündig werden, damit sie feststehen, damit sie auferbaut werden und hinwachsen zu Christus, damit sie Christus kennenlernen in all seiner Herrlichkeit und somit unterscheiden können, was biblische Lehre ist, was die gesunde Lehre ist, wie er es auch in Timotheus und Titus immer wieder sagt, und was eine ungesunde Lehre ist. Gesunde Lehre stärkt, die ermutigt, die richtet aus. Sie hilft uns eben in Leitsituationen auszuharren, die Hoffnung nicht verlieren. Ungesunde Lehre verwirrt, nimmt die Hoffnung, setzt alles auf den Menschen und auf seine Kraft und auf seine Fähigkeiten und all diese Dinge. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, wir dürfen nicht das vergessen, was wir von Anfang gehört haben. Und nochmal Kapitel 2, Vers 1, schaut mal, das sagt er, deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht am Ziel vorbeigehen. Das ist so startet er. Wir müssen an dem festhalten, was wir von Anfang an gehört haben. Ja, was haben wir denn von Anfang an gehört? Und dann sagt er ein paar Verse weiter, schaut mal in Vers, ich lese ab Vers 3, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Rettung missachten? Das heißt, wie werden wir Gottes Zorn entfliehen, wenn wir das missachten, was uns von Anfang an so klar verkündigt worden ist, das ist sehr entscheidend, dass wir an dem festhalten, wie es von Anfang an verkündigt worden ist, wie am Anfang es offenbart worden ist. Das ist sehr entscheidend, an diesem festzuhalten. Und dann schreibt er weiter, sie ihren Anfang damit, dass sie durch den Herrn verkündigt wurde. Der Erste, das Verkündigte, war Jesus. Und uns gegenüber von denen bestätigt worden ist, die es gehört haben, die Apostel. So, das heißt, um das Ziel zu erreichen, müssen wir an der Lehre Jesu festhalten, was er lehrte, wie er es lehrte und wie die Apostel es dann als Fundament für die Gemeinde gelegt haben. Was lehrte Jesus? Was muss man festhalten? Geht mal mit mir Kapitel 1, Vers 1. Ich lese das jetzt mal am Stück, dass wir das mal am Stück hören, okay? Ich versuche es langsam zu lesen, weil wenn ihr andere Übersetzungen habt, damit ihr es mir gut folgen könnt. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise die ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er, der die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abbild seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Und er ist umso viel erhabener geworden als die Engel, wie er einen vorzüglichen Namen von ihnen ererbt hat. Denn zu welchem der Engel hat er jemals gesagt, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt? Und wiederum, ich werde ihm Vater und er wird mir Sohn sein? Wenn er aber den Erstgeborenen wieder in den Erdkreis einführt, spricht er, und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Und von den Engeln zwar spricht er, der seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu Feuerflammen, von dem Sohn aber dein Thron, Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit und das Zepter der Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Reichs. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich Gott, dein Gott, mit Freudenöl vor deinem, darum hat dich Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl vor deinen Gefährten. Und du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind Werke deiner Hände. Sie werden untergehen, du aber bleibst und sie alle werden veralten wie ein Gewand und wie ein Mantel wirst du sie zusammenrollen wie ein Gewand und sie werden verwandelt werden. Du aber bist derselbe und deine Jahre werden nicht aufhören. Zu welchem der Engel aber hat er jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege als Schemel deiner Füße? Sie sind alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst derer Willen, die das Heil ererben sollen. Ich lese weiter, weil Kapitel 2 gehört unmittelbar dazu. Deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht am Ziel vorbeigleiten. Denn wenn das durch Engel verkündigte Wort fest war und jede Übertretung und jede Ungehorsam gerechte Vergeltung empfing, wie werden wir entfliehen, wenn wir so eine große Rettung missachten? Sie ist ja, nachdem sie ihren Anfang damit genommen hatte, dass sie durch den Herrn verkündigt wurde, uns gegenüber von denen bestätigt worden, die es gehört haben, wobei Gott zugleich Zeugnis gab, durch Zeichen und Wunder und mancherlei Machttaten und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Denn nicht Engel hat er den zukünftigen Erdkreis unterworfen, von dem wir reden. Es hat aber irgendwo jemand bezeugt und gesagt, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst oder Menschensohn, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast alles unter seine Füße gelegt. Denn indem er ihn alles unterwarf, ließ er auch nichts übrig, das ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir es noch nicht alles unterworfen. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig unter die Engel erniedrigt war, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmeckte. Denn es geziemte ihm, um dessen Willen alle Dinge und durch den alle Dinge sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihrer Rettung durch Leiden vollkommen zu machen. Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Aus diesem Grund schämt er sich nicht, Brüder zu nennen, indem er spricht, kundtun will ich deinen Namen meinen Brüdern inmitten der Gemeinde, will ich dir Lob singen. Und wiederum, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Und wiederum, siehe ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt, und durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. Das ist der Teufel. Das ist den Teufel. Und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Denn er nimmt sich doch wohl nicht der Engel an, sondern der Nachkommenschaft Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er auch in allen den Brüdern gleich werden, damit er Barmherzigkeit und ein treuer Hohepriester vor Gott werde, um den Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Gewaltiger Abschnitt, oder? Und jeder Vers für sich ein Paukenschlag. Ich möchte kurz in diese zwei Kapitel so hineinsteigen, die gehören zusammen. Sie behandeln das gleiche Thema. Was taucht immer und immer und immer wieder auf? Engel. Das Wort Engel verbindet diese beiden Kapitel. Zwei Dinge muss der Hebräerbriefschreiber ebenfalls zwei Dinge in Ordnung bringen in Bezug auf die Irrlehre, in Bezug auf die Gefahr, dass sie eine Irrlehre aufsetzen. Schlag mal mit mir ganz kurz Kapitel 13, damit ihr seht, dass es wirklich sein Anliegen ist. Kapitel 13, Vers 8 und 9. Kapitel 13, Vers 8 und 9. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Das heißt, er ändert sich nicht. Er war, er ist und er wird sein, wird kommen. Er ändert sich nicht. Lasst euch nicht fortreißen durch die verschiedenartige und fremde Lehren. Das ist seine Angst. Träge im Hören, Lehre, Gefahr, Verschiedenartigkeit der Lehren zu hören und von denen fortgerissen zu werden. Wo liegt das Problem oder was behandelt er? Die Gottheit Jesu und das Werk Jesu steht auf dem Spiel. Die Irrlehren, die dann hineinkommen, die stellen Jesu Gottheit in Frage und damit aber natürlich auch das Erlösungswerk und die Auswirkung des Erlösungswerks stellen sie in Frage. Und das behandelt er im Hebräerbrief. Das erste Problem war, sie haben gesagt, Jesus kann nicht Gott sein, denn er ist Mensch. Ein Mensch ist nicht Gott. Er hat ein Leib gehabt. Er hat eine menschliche Gestalt gehabt. Er kann doch nicht Gott sein. Und darum dürfen wir nicht anbeten. Das habe ich ja schon mal wiederholt. Und der Hebräerbriefschreiber nimmt sich zwei Kapitel Zeit, um jetzt die Gottheit Jesu zu verteidigen. Zu zeigen, wer er wirklich ist und warum Jesus wirklich Gott ist. Und dann geht er hin und zeigt, geht auf das zweite Problem ein, nämlich sein Erlösungswerk. Die Genügsamkeit Jesu in seiner Person wird in Frage gestellt bis heute. Und die Genügsamkeit Jesu in seinem Werk wird in Frage gestellt bis heute. Das heißt, die Genügsamkeit in dem Sinne, es kommt noch etwas dazu oder danach. Der Hebräerbriefschreiber bemüht sich zu sagen, Jesus ist das Beste, was es gibt. Es gibt nichts Besseres. Es gibt nicht, was danach noch kommt. Denn er ist das Ziel der ganzen Offenbarung Gottes. Geht mal mit mir Kapitel 1, Vers 1. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Art und Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, allein dieser Ausdruck ist eine Herausforderung für uns des Studiums, nicht über den Propheten, nicht nur durch den Propheten, sondern Gott hat geredet in den Propheten. Das heißt, der Geist Gottes wohnte in ihnen und sprach in ihnen. Wessen Geist ist der Geist der Propheten gewesen? Der Geist Gottes. Wessen Geist ist er auch zugleich somit auch? Der Geist Christi. Wer hat in den Propheten geredet? Wer hat zu den Propheten oder in den Propheten geredet? Christus. Durch seinen Geist. Wenn der Geist Christi in den Propheten geredet hat, von was hat der Geist geredet? Von Christus. Gott hat geredet auf vielerlei und auf vielerlei Art und Weise. Ich liebe das, diesen Ausdruck, denn Gottes Sprache ist wunderbar. Wir kennen die Offenbarung Gottes in der allgemeinen Offenbarung und in der speziellen Offenbarung. Die allgemeine Offenbarung ist was? Wer hat eine Idee? Das ist die Schöpfung. Denn Gott sprach und der Himmel verkündigt der Händewerk Gottes. Psalm 19 zum Beispiel. Jesaja spricht, selbst die Tiere sind dazu geschaffen, um Gott zu verherrlichen. Alles, was Gott geschaffen hat, soll ihn verherrlichen. Sonne, Mond und Sterne. Alles ist dazu da, um die Größe Gottes zu verkündigen. Paulus sagt es im Römerbrief, Kapitel 1, Abvers 18, dass obwohl sie Gott kannten, nämlich in der Schöpfung, haben sie ihn weder verherrlicht noch ihm Dank dargebracht. Darum hat er sie dahin gegeben. Das ist die allgemeine Offenbarung. Die Schöpfung verkündigt der Händewerk Gottes. Die Schöpfung sagt, es gibt einen Gott. Aber in der Schöpfung weiß ich nicht viel von Gott. Nur, dass er mächtig ist, sowas zu tun. Aber ich kenne ihn nicht persönlich. Und da liegt ja die Gefahr. Dann wird aus der Schöpfung Gott gemacht. Aus dem Baum und aus dem Tier und aus der Sonne, aus dem Mond, aus dem Wasser. All das wird dann zu Gott. Und damit wir aber nicht die Schöpfung anbeten, sondern Gott anbeten, offenbart er sich uns, spricht in einer Sprache, die wir Menschen verstehen können. Und das ist das Evangelium. Also auf vielerlei Art und Weise, in der Schöpfung und in der allgemeinen Offenbarung und in der speziellen Offenbarung. Und da können wir noch genau hinschauen. Und für mich wäre zum Beispiel ein Buch Jona. Kennt ihr das Buch Jona? Eins meiner Lieblingspropheten. Denn Gott hat durch ihn auf vielerlei Art und Weise gesprochen. Jona hat einen Satz gesagt. In dem ganzen Buch. Also in dem Auftrag. Aber alles ist Reden Gottes. Wie er mit ihm handelte. Wie er davonlief. Wie er den Sturm schickte. Und was mit ihm passierte. Obwohl Jona wollte gar nicht Zeugnis geben, hat es getan. Die Heiden haben sich bekehrt, obwohl er gar nicht Zeugnis geben wollte. Ist auch interessant, gell? Ich mag das. Das tröstet mich. Macht mir Hoffnung. Wenn Gott will, Jona, ja, okay, wer bist du eigentlich? Ja, lass mich in Ruhe. Ja, sag, wer du bist. Ja, ich bin ein Hebräer. Und übrigens, der Gott hat das hier alles gemacht, mein Gott. Ja, wenn dein Gott das mehr gemacht hat und das hier so gerade tobt, dann beten wir gerade zum Falschen. Darum wird es nicht still hier. Beten sie zum Richtigen, auf einmal wird es ruhig. Sie beten Gott an, sie verherrlichen ihn am Ende, Kapitel 2, Buch Jona. Und dann Jona wird über Bord geschmissen. Nur nebenbei, warum? Einer wird dahin gegeben, damit der Rest gerettet wird. Kommt euch das bekannt vor? Einer wird für das Leben der anderen geopfert. Nicht ohne Grund hat sich Jesus öfters auf Jona bezogen, auf den Propheten wie auf alle anderen. Denn so wie Jona, 3 Tage und 3 Nächte, so wird der Menschensohn, gell? Und dann Kapitel 3, wo Jona selbst die Lektion lernt, dass Gott rettet, dass er ein rettender Gott ist. Und all das ganze Handeln Gottes, vielfältige Art und Weise hat Gott geredet. Und jetzt schaut mal, was dann der Hebräerbrief schreibt. Am Ende der Tage hat er zu uns geredet im Sohn. Das ist der Höhepunkt der Offenbarung Gottes. Es gibt nicht mehr als das. Als Jesus Petrus und Johannes auf den Berg der Verklärung mitgenommen hat, erschallt eine Stimme aus dem Himmel. Und was sagte diese Stimme? Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn hört. Hört auf ihn. Er hat Worte des Lebens. Und als Jesus die berühmte Bergpredigt gehalten hat, sagt er immer wieder die Formulierung, ihr habt gehört, was zu euch gesagt ist. Oder die Alten haben zu euch gesagt. Ich aber sage euch. Das heißt, hört jetzt auf mich. Hört auf mich. Ich sage euch, wie ihr ewiges Leben bekommt. Ich sage euch, wie ihr zu Gott kommen könnt. Ich sage euch, wie ihr endlich zur Ruhe kommen könnt. Ich sage, wie ihr gerettet werden sollt. Hört auf mich. Ich bin gekommen. Mein Vater hat mich gesandt, damit ich es euch verkündige. Am Ende der Tage hat er geredet mit dem Sohn. Am Ende. Wisst ihr, dass wir schon über 2000 Jahren am Ende der Tage leben? Also wenn vor 2000 Jahren am Ende der Tage, wie weit sind wir jetzt? Am Ende des Endes. Am Ende der Stunde. Versteht ihr? So, das ist wichtig, dass wir das wahrnehmen. Aber er hat zu uns geredet. Er hat zu uns geredet. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, und wir müssen genau darauf achten, dass wir bei dem bleiben, was er uns gesagt hat. Nicht unsere eigene Theologie und unsere eigene Lehre und unser eigenes Schriftverständnis, nicht unser eigenes Kirchenverständnis. Nicht. Wir müssen an dem bleiben, was er uns verkündigt hat. Denn das Wort wurde Fleisch. Gottes Wort wurde Fleisch. Das ist unglaublich. Was hat er gesagt? Wenn mir im Lukas-Evangelium, eine Hand bleibt im Hebräer, Kapitel 1. Ich gebe immer den Tipp, wenn ihr ein Lesezeichen da rein, wenn nicht, nehmt die Hand vom Nachbar. Das ist auch gut. Leiht sie mal kurz aus. Ich brauche geschwind. Lukas 24. Was hat er denn uns gesagt? Schaut mal in Kapitel 24. Das ist die berühmte Begebenheit, die beginnt mit den Emmaus-Jüngern. Sie heißen nicht so, weil sie, also mit Nachnamen, sondern weil sie nach Emmaus gingen. Die wohnten da, einige Stunden von Jerusalem entfernt. Und sie gingen zurück in ihrer absoluten Enttäuschtheit. Sie waren ratlos, was jetzt ganz gerade passiert. Sie haben so viel Hoffnung auf Jesus gesetzt. Und auf einmal war er tot. Und dann heißt es, der ist nicht mehr. Und dann kamen Fragen, ja, hat es jemand geklaut? Die einen sagen, die haben es geklaut. Die anderen sagen, er ist auferstanden. Die haben keiner. Die sind durcheinander. Ihre ganze Hoffnung, die sie aufgebaut auf ihn, nämlich, dass er kommt, das Reich aufrichtet, die Römer vertreibt, die ganze Nation zu ihnen kommen und sie sitzen zu Rechten und zu Linken und herrschen. Das wollte Johannes und Jakobus, die Brüder, haben die Mama vorgeschickt. Die haben gesagt, er kommt und wird ein buchstäbliches Irdisch. Obwohl Gott Mensch wurde, obwohl Jesus Mensch wurde, warum haben sie ihn nicht erkannt? Warum haben sie ihn verstoßen? Die hatten ihn vor Augen. Johannes sagt, wir haben ihn getastet und berührt haben wir ihn sogar. Die Herrlichkeit war unter uns. Warum haben sie den nicht erkannt? Weil sie eine andere Messias-Vorstellung hatten. Weil sie eine andere Vorstellung hatten von dem Sohn Davids. Weil sie eine andere Vorstellung hatten von dem Frieden. Als Jesus nach Jerusalem einzog, am Ölberg ankam, weint er. Warum? Er sagt, Jerusalem, Jerusalem, wenn du nur erkannt hättest, was dir wirklich zum Frieden dient. Wenn du wirklich nur begriffen hättest, welchen Frieden ich jetzt bringe. Und sie haben gedacht, er zieht jetzt hinein und wird die Herrschaft antreten, sich auf den Thron Davids setzen und sich gegen den römischen Kaiser erheben und das ganze Volk auf seine Seite bringen und dann Aufstand geben und die werden sie raustreiben. Und die Grenzen Salomos werden wieder aufgerichtet werden und sie werden dieses Reich erstmal wahr. So eine Vorstellung. Und als Jesus kommt, Palmzweig, Hosianna, der dann kommt, dem Sohn Davids, Hosianna, komm, Sohn Davids. Und man denkt, wow, die sind aber gläubig geworden. Die haben ihn gekrönt. Der König kommt. Ihre Kleider, das ist ein Bild, wir stellen uns unter deine Füße. Du herrschst über uns. Und man denkt, wow, Palmsonntag ist der. Wusstet ihr, dass die falsche Krönung eines echten Königs war? Eine falsche Krönung. Denn die eigentliche Krönung ist nicht auf dieser Welt, sondern als er sich zu Rechten gesetzt hat in den Himmel, hat Gott ihn bestätigt als König der Könige, Herr aller Herren. Er zieht hinein, alle erwarten das, alle Hoffnung auf ihn. Und was macht er? Und dann heißt es, und Jesus geht hinein in den Tempel, schaut sich um und geht wieder raus. Und die Geschichte ist fertig. Hä? Gleich ausgezogen, Tag. Guckt sich um, und geht wieder. Dann kommt er in Ort. Alles wedelt und sagt, dass du bist unser König, weil er natürlich ihnen eine gute Sozialversicherung ist, ja, also er kann Leute gesund machen, einfach so, guter Arzt, er kann ihnen das Essen geben, einfach so, trinken Wein, einfach so, ja, super König, oder? Merkt ihr, wie irdisch all das ist und wie fleischlich all das ist? Solange Jesus all das gibt, ist er gut für uns, gut. Darf er gern König über uns sein? Darf er gern Herr über uns sein? Darf er gern uns regieren, solange er uns gibt, was wir brauchen? Bitte schön, hier da drüben. Aber sobald er einen Anspruch erhebt, kreuzigt ihn. Kreuzigt ihn. Die gleiche Menge, die ihn noch bejubelte, schreibt, nicht lange später, keine Woche später, kreuzigt ihn. Falsche Erwartung, falsches Verständnis von ihm. Sie haben keine Ahnung gehabt, welchen Frieden er versprach. Er hat keine Ahnung gehabt, welche Feinde er besiegen wollte. Sie haben keine Ahnung gehabt, von welchem Thron er sprach. Sie haben keine Ahnung gehabt, welches Land er ihm geben wollte. Welche Ruhe er ihnen geben sollte. Und darum kreuzigten sie ihn. Darum erkannten sie ihn nicht. Die Emmaus-Jünger ebenfalls. Absolut enttäuscht. Und die gehen nach Hause, dass die Geschichte ist vorbei. Die gehen traurig mit solchen Gesichtern. Und Jesus verbirgt sich. Er hält die Augen fest, wann ich das machen kann, gell? Er geht nicht hin und sagt, was ist das? Ich bin so traurig, schlechte Laune heute. Und die gucken ihn an und sagen, hey, Freund, wo kommst du denn her? Bist du der Einzige, der keine Ahnung hat, was hier gerade passiert? Und die sagt, nö, was ist denn los? Ich finde eine gute Art der Pädagogik. Er lässt sie sagen, er lässt sie fragen, somit, dass sie überhaupt sich der Fragen und ihrer Probleme und ihres Ärgers überhaupt bewusst werden. Und sie erklären das, benennen es, benamen sie, auf einmal können sie das definieren. Das beschäftigt uns, wir kommen damit nicht klar, was gerade hier passiert, widerspricht komplett unserem Verständnis der Schrift. Wie kann dieser Jesus denn der Richtige gewesen sein, wenn er gestorben ist? Was ist da los? Das passt nicht in unser Schriftverständnis. Und jetzt schaut mal, was Jesus sagt, Vers 25. Und er spricht ihnen, ihr Unverständigen, und im Herzen zu träge. Kommt euch das bekannt vor? Da taucht es auf. Woher hat der Hebräerbrief schreiben? Sich selbst ausgedacht. Wir sollen an dem festhalten, was Jesus mal gesagt hat, was uns von Anfang an mal er sprach, ihr Unverständigen, das heißt, euch fehlt ein Verständnis. Euch fehlt ein Licht in Bezug auf diese Dinge. Ihr Unverständigen und die Propheten geredet haben. Sag, hör doch, liest doch das Testament, glaubt doch den Propheten. Hä? Ja, wo hat davon geredet? Dann sagt er weiter. Musste leiden und in seine Herzen und von den Propheten an erklärte in Schriften, was ihn betraf. Wisst ihr, was jetzt dann passierte? Die geniale Stunde der Welt. Innerhalb von 3 Stunden ungefähr. Wahnsinn. Fliegt das Alte. Beginnt bei Mose. Und geht durch und sagt, wieso verwundet ihr euch? Guck mal. Bam, 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 bam. Steht über mich, steht das, steht das, steht das. Und erklärt ihnen das Alte Testament wie ja, wisst ihr, da gab es einen Adam, da gab es dann eine Eva und dann gab es einen Sohn und dann war ein Abraham da und dann war ein David, der hat gegen Goliath gekämpft und dann war ein Jona und der ist davon geflogen. Die kannten das alles. Er erzählt nicht einfach ihnen die Geschichte von Mose in 3 Stunden, die Bibelgeschichte aufgesagt. Das ist nicht der Punkt gewesen, sondern er öffnet ihnen das Verständnis, dass sie auf einmal zum ersten Mal, obwohl sie darin aufgewachsen sind, zum ersten Mal begreifen, was diese ganzen Geschichten eigentlich bedeuten, nämlich Jesus. Wir lesen weiter. Er stellte sich, als wollte weitergehen, auch das finde ich gut. Er wollte gucken, hat sie interessiert oder nicht? Wenn sie interessiert, dann sagen, oh, bitte komm, bleib, wir wollen mehr. Nicht alles, tschüss. Schön. Das heißt, sie gepackt. Oh, wir sind müde. Sondern, oh, das ist passiert. Wir wollen mehr. Es auf eine Art hat ihnen die Schrift ausgelegt. Das haben wir es noch nie gehört. Wir wollen mehr. Sie nötigten ihn und sagten, bleib. Denn es ist gegen Abend und der Tag ist geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Als er mit ihnen nahm er das Brot und als er es brach, gebrochen hatte, reichte es ihnen. Ihre Augen aufgerissen und sie erkannten ihn. In dem Moment, wo Jesus die Schrift auslegt auf diese Art und Weise, verlangen nach Gemeinschaft mit ihm. Und das Abendmahl ist repräsentiert diese Gemeinschaft, dieses Einssein. In dem Moment öffnet er ihnen die Augen und sie sehen 32. Und sie sprachen zueinander. Also der wird sofort entrückt, der ist weg. Und dann Vers 32. Und sie sprachen zueinander. Brannte nicht unser Herz in uns, wie er uns auf den Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete? Hat ihr Herz zum Brennen gemacht. Nämlich nicht die Geschichte, nicht die Theologie, auch nicht die Geschichte Israels. Sondern er ihnen erklärte, wie das alte System Jesus ist. Da auf einmal beginnt das Herz zu brennen. Nebenbei, die legen sich nicht schlafen, sie stehen auf und gehen sofort zurück in die Nacht, weil sie müssen sofort weitererzählen. Sie können das nicht für sich behalten. Wessen Herz voll ist, geht der Mund über. Sie gehen zurück und sagen, oh, wir haben etwas erlebt. Und die anderen sagen, das kann nicht sein. Sie zweifeln. Und die Aposteln, die kommen damit auch nicht klar. Und dann guck mal Vers 44. Er sprach aber, die sind zusammen, die Aposteln sind zusammen, diese Aposteln haben ihnen erzählt, sie zweifeln an diesen Dingen. Und dann kommt Jesus zu ihnen auch. Und schaut mal Vers 44, er sprach zu ihnen, die sind Worte, die ich zu euch redete, als ich bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, im Gesetz Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Jesus sagt zu ihnen, die ebenfalls zweifeln, die ebenfalls nicht einordnen, was da geschieht, Freunde, es muss alles erfüllt werden, was über mich geschrieben steht. Hab ich das nicht euch gelehrt von Anfang an? Hebräer-Schreiber sagt, wir müssen bleiben, von Anfang an gelehrt worden ist, von Jesus und von denen, die es gehört haben. Jetzt hier wissen wir, was hat Jesus ihn gelehrt und was haben die Apostel bestätigt, worin müssen wir denn? Er sagt, dies sind meine Worte, die ich zu euch rede, als muss, was über mich geschrieben steht im Psalmen. Was benennt den Hebräischen? Der Hebräische besteht aus 3 Teilen. Mose, die Tora, das haben wir letztes Jahr uns angeschaut. Das zweite ist die Propheten, die ganzen Prophetenschriften, anfangen von Josua bis zu anfangen von Psalmen, weil deswegen heißen sie so, die stehen synonym für den ganzen Block. Psalmen bis das ist das die letzte Kanon, ist nicht Malachi, sondern 2. Chronik. Was Jesus sagt, was ich die ganze Zeit versucht zu erklären und zu lehren, war, dass was jetzt passiert, nichts anderes ist, was Gott schon ehemals durch die Propheten geredet hat, auf vielerlei Art und Weise. Das sagt was über mich. Und dann Vers 55, öffnet er ihnen das Verständnis. Dann ständen, haben sie die Schriften vorher nie gelesen. Absolut. Aber sie haben sie nicht verstanden. Und deswegen sage ich, es gibt eine zwischen, ah ja, jetzt habe ich eine Übersetzung, jetzt kann ich sie verstehen, die ist endlich in meiner Sprache. Und vielleicht sogar in meinem Fachjargon. Und einen Unterschied, oder eben, ich verstehe jetzt, was das heißt. Ich habe die Bedeutung, aber das hat nichts mit diesen Dingen hier zu tun. Und mit diesen, das hat was mit dem Herzen zu tun. Und wer soll das auslegen? Jesus. Er ist ein anderen Rabbi. Denn es gibt nur einen Rabbi. Nennt keinen anderen Lehrer. Anderen Vater, es gibt nur einen Vater. Und was hier geschieht, ist nicht ein Lehrer lehrt Schüler. Das sage ich auch an der Schule. Jünger lehren Jünger. Die geben von dem weiter. Es gibt nur einen Lehrer. Er öffnet in die Schriften. Steht schon alles komplett im Testament. Geht mit zurück zum Hebräerbrief, Kapitel 1. Wir haben gerade diese zwei Verse gelesen und in gelesen im Hebräerbrief am Anfang. Und diesen zwei um zu zeigen, Jesus ist Gott. Und wie oft zitiert er das Testament? Wir beginnen zum Beispiel. Denn zu welchem Engel hat er je gesagt, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt? Wo steht das? Schlag mir den Psalm 2 auf. Psalm 2. Das sind die Psalmen, warum ich eigentlich auch die Psalmen machen wollte, weil das ist herrlich. Ich bin mir sicher, dass, die Psalmen sind sehr, sehr bekannt. Psalm 1 und 2 stehen als eine Überschrift für die ganzen Psalmen. Sie bilden eine Klammer mit Psalm 150, also mit den Lobpreispsalmen hinten. Sie stehen wie eine Überschrift, die sagen, Psalm 1 stellt den Mann vor, der glückselig ist, lesen wir, dann wissen wir. Glückselig der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünde nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Ein schöner Reim. Das ist eine Bewegung von außen und immer hinein bis zum Hinsitzen und da sein. Sondern seine Heute liebt das Gesetz, es ist so süß wie Honig. Lust hat am Sinn Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Okay? Und wer ist dieser, der dem Rat der Gottlosen folgt, sondern permanent jeden Tag, Tag und Nacht sind über Gottes Wort? Du? Ich? Wir lesen Psalm 1 und sagen, so müssen wir sein, gell? Ist ja gut, ist ja nicht falsch. Aber wer kann das? Wer bringt Frucht jeden Tag? Es gibt einen, der das getan hat. Jesus. Das ist die Art und Weise, wie er deine und meine Gerechtigkeit erfüllt. Er ist der immer bei Gott blieb. Schaut mal in Vers 2, Kapitel 2, wie er uns, wird uns gesagt, wer ist dieser, der diesen Weg wählt, den Weg der Gerechten und nicht den Weg der Gottlosen? Warum toben Nationen und sind eigentlich die Völkerschaften? Es treten auf einige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Und spätestens hier muss es klar werden, wer das ist, oder? Aber es geht noch weiter. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke, sagen sie. Lass uns gottlos werden und seinen Gesalbten. Wir wollen ihn nicht haben. Wer hat dich als König über uns gesetzt? Wer hat dir gesagt, dass du König bist? Wir wollen dich loswerden. Thront, lacht, Der Herr spottet über sie. Solche Töne kennen wir nicht. Der Herr sagt, was wollt ihr tun? Ihr wollt euch gegen mich auflehnen? Ihr wollt gegen meinen Gesalbten auflehnen? Wisst ihr, wer ich bin? Dann spricht er in seinem Zorn, in seiner Zornesglut schreckt er sie. Habt doch meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Ich hoffe, dass die Bibel heute von gestern hier mit dem Zion und mit diesem Berg etwas mehr hilft. Hat er ihn geweiht? Auf welchem Zion hat er seinen Thron gefestigt? Wo hat er sich eingesetzt? Die Ordnung des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen. Er hat zu mir gesprochen. Wer hat zu wem gesprochen? Gott zum Sohn. Du, ich habe dich heute gezeugt. Gezeugt. Nicht geschaffen. Gezeugt, nicht geschaffen. Warum? Jesus ist kein Engel sind was? Denn er war, bevor es Engel gab, er war, bevor er einen Leib gekriegt hat, war er schon, denn er ist Gott. Und Gott sagt, weißt du was, Jesus? Ich zeugte einen Leib. Ich mache dir einen Körper, damit du Mensch werden kannst und für die Menschen sterben kannst. Und sie erlösen kannst. Eine Hand. Habt ihr immer noch die Hand? Ja? Eine Hand. Psalm 2, wir lesen fort weiter. Eine Hand geht zum Hebräerbrief. Und zwar, schlagt mal mit mir auf, Kapitel 10. Für heute. Bitte?
Ich
gehe die Hände aus, gell? Ja, ja. Die, auf der letzten Freizeit haben sie angefangen, so Lesezeichen zu basteln, mit ganz vielen Fäden, damit sie das alles irgendwie sich, ja. Kapitel 10, Vers 5. Darum spricht er, der in die Welt kommt. Wer kommt in die Welt? Jesus. Und bevor er in die Welt kommt, spricht er. Das heißt, er existiert vorher schon. Darum spricht er, als er in die Welt kommt, Schlachtopfer und Opfergabe hast du nicht gewollt. Einen Leib hast du mir bereitet. Seht ihr das? Jesus sagt, Gott danke dir, du hast mir einen Körper gemacht, damit ich Mensch werden kann. Kennt ihr Jesaja 9? Ein Kind ist uns geboren und ein Sohn ist gegeben. Hier steht nicht, ein Sohn ist uns geboren. Denn der Sohn existierte von Ewigkeit her, er wurde uns gegeben. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Aber ein Kind ist geboren, gezeugt, Mensch geworden. Das ist zugleich die Ewigkeit, die Göttlichkeit Jesu, 100% Gott und zugleich die Menschlichkeit Jesu, 100% Mensch. Wer versteht das? Wer sagt, ah ja, jetzt macht Sinn. Jetzt Klick gemacht, jetzt ist logisch. Denn ich kenne ja 200%. Ich wäre froh, wenn ich mal 60 wäre. Der Punkt ist, niemand kann es verstehen. Darum heißt es, Gott wurde Fleisch und er kam in das Seine und die Seine nicht Mann. Warum? Weil sie es nicht können. Sie können es nicht verstehen. Das übersteigt unseren menschlichen Verstand. Und der ist sogar noch verfinstert. Die Finsternis nahm ihn nicht auf. Wie können wir Gott denken mit unserem begrenzten Verstand? Wie geht es? Es sei denn, Gott offenbart sich. Es sei denn, Gott schenkt Licht, Erkenntnis, wie bei den Emmaus-Jüngern. Brannte nicht unser Herz, nachdem er uns erklärte, wie wir ihn verstehen sollen. Psalm 2, zurück. Ich habe dich heute gezeugt. Das ist, was der Hebräerbrief schreibt. Über welchen Engel hat Gott jeweils sowas gesagt? Keinen einzigen. Vers 8, fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben. Was bekommt Jesus als Erbteil? Eine Nation?
Alle.
Alle Nationen. Darum geht in die ganze Welt und macht alle Nationen zu meinen Jüngern. Matthäus 28, der große, große Befehl. Fordere von mir und ich will dir die Nation zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zu schmeißen. Und nun, ihr Könige, handelt verständig. Lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Also ihr, die ihr für klug haltet. Ihr, die meint, ihr seid Könige. Ihr, die meint, ihr habt alles in der Hand. Lasst euch von ihm zurechtweisen. Zum Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern. Küsst den Sohn. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf den Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Schaut mal, wie beginnt Psalm 1. Mit welchem Wort bei euch? Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen. Seht ihr das? Schaut mal, wie Psalm 2 aufhört. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Bei wem? Bei diesem Mann, bei diesem Sohn, bei diesem König. Unterwerft euch unter seine Herrschaft, heißt das, küsst die Füße. Das ist eine andere, andere Schreiben. Was will ich damit sagen? Wenn der Hebräerbriefschreiber merkt, dass die anfangen, an der Göttlichkeit Jesu zu zweifeln, dann sagt er, erinnert ihr euch, was Jesus über sich gesagt hat, was er gelehrt hat und die Apostel uns beigebracht haben, wie wir über Jesus denken sollen, wie er uns die Schrift erklärte, wer er ist? Wissen wir nicht mehr, was in Psalm 2 steht über ihn? Wissen wir nicht, was in Psalm 10 über ihn steht? Oder in 1. Samuel 7? Das wäre jetzt die nächste wunderbare Stelle. Darf ich die nur kurz machen? Ist das okay für euch? Ja? Wollt ihr kurz aufstehen und setzen? So? Ja? Ja, danke schön. So, zack, kurz Kreislauf und dann. Geht mal mit mir in 1. Samuel. Ich sag's euch sofort. Könnt noch Könige, aber Samuel ist besser. Ich glaube 17. Links oben bei mir. Dann ist es wahrscheinlich zweiter. Entschuldigung, dass es jetzt so lange dauert. Das nervt mich jetzt schon ein bisschen. Ja. Ich vertausche immer die Stellen, weil die. Ah! Jetzt was ich Samuel sagen. Entschuldigung, Chronik. Oh, Entschuldigung. Oh, wirklich, Entschuldigung sehr. Vom Herzen. Ich sag's euch, ich finde es, dann sage ich es euch, bevor ihr hin und her blättert. Ja, puh, ich habe die gleiche Bibel dabei. 1. Chronik 17. Ich habe es verwechselt. Die Begebenheit, nachdem das Volk Israel ins Land zurückkommt, sie mussten ja erst ein Zelt bauen, weil sie ja permanent den Tempel tragen mussten. Die konnten kein Haus bauen. Es musste ein Zelt sein. Nachdem sie ins Land gekommen sind, begehrte David doch ein Haus zu bauen, Gott. Und zuerst sagte der Nathan, der Prophet, voll die wunderbare Idee, leg los, gibt es nichts Besseres als das. Und dann muss er zurückrudern, weil er da zu schnell gehandelt hat. Und Gott pfeift ihn zurück und sagt, nee, David, du baust mir kein Haus. Und das ist die Geschichte. Und wie ich lese ab Kapitel 17, Vers 10 in der Mitte los, weil da geht's mit dem Satz, geht der Satz los. Da sagt das Folgendes ausrichten. So verkündige ich dir nun, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. David begehrte Gott ein Haus zu bauen und Gott sagt, David, du kannst mir kein Haus bauen. Ich baue dir ein Haus. Und dann sagt er, und es wird geschehen, wenn deine Tage erfüllt sind, sodass du zu deinen Vätern hingehst, dann werde ich deinen Nachkommen nach dir aufstehen lassen, der von deinen Söhnen sein wird und werde seine Königsherrschaft festigen. Der wird mir ein Haus bauen und ich werde seinen Thron festigen ewig. Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Freunde, wenn wir Psalm jetzt diese Stelle lesen und ohne von Jesus gelernt zu haben, lesen, was denken wir, von wem ist hier die Rede? Von Salomo. Und dann wissen wir, ah, ist die Geschichte, Salomo baute dann später wirklich den Tempel, alles klar. Aber der Hebräerbriefschreiber und Jesus hat es beigebracht, das ist nicht Salomo. Hier ist die Rede von ihm. Hier ist nicht die Rede von dem irdischen Haus, nicht von dem irdischen Tempel, sondern vom himmlischen, von dem eigentlichen. Hier ist die Rede nicht von dem Thron in Jerusalem, hier ist der Thron, der ewig bestehen wird, auf den er sich gesetzt hat, zu Rechten Gottes. Ich zeige das euch, guckt mal genau, wenn man hinterher sieht, was Salomo sein kann und ist. Und es wird geschehen, wenn deine Tage erfüllt sind. Was bedeutet das? Wenn du stirbst, wenn dein Leben vorbei ist, so dass du zu deinen Vätern hineingehst, dann werde ich deine Nachkommen, deinen Samen lassen. Wann? Nachdem er gestorben war, oder? Ist Samuel gekommen, als David tot war? Salomo. Ja, sonst konnte er nicht zeugen. Also, das kann schon mal nicht Salomo sein. Seht ihr das? Der von deinen Söhnen sein wird, nicht von dir sein wird. Er wird von deinen Söhnen sein. Von welchem Sohn wird er sein? Spätestens, das ist die Judalinie, gell? Und das ist die ganze Linie Matthäus, die dann durchgeht, bis zu Jesus. Das ist die Königslinie. Von deinen Söhnen sein. Obwohl Matthäus, wir Lukas-Evangelium zeigt uns diese davidische Linie, die auf Jesus führt. Und dann kommt eine wahnsinnige Wahrheit. Dieser Sohn, Sohn Davids, wer wird er sein? Sohn Davids? Der ist zugleich Sohn Davids, weil er von deinen Söhnen sein wird. Und zugleich wird er was sein? Sohn Gottes. Wo steht das? Im Neuen Testament? Im Alten hat Gott gesagt, der Davidit wird Sohn Davids sein und Sohn Gottes zugleich sein. Er wird Mensch und Gott zugleich sein. Und dann wird es verheißen, der wird mir ein Haus, das Haus, das er bauen wird, das ist das eigentliche Haus, nicht das Haus, das Salomo gebaut hat. Das ist ein Schatten und ein Bild, ein Vorläufer. Der wird mir ein Haus bauen und ich werde sein Thron festigen für ewig. War der Thron Salomos gefestigt für ewig? Kennt ihr das Ende von Salomo? Interessanterweise, beschämend. Wer hat das letzte Wort bei den Sprüchen Salomos? Nicht Salomo. Die Frau. Das ist sehr ernüchternd. Nicht Salomo, sondern die weise Frau hat das letzte Wort. Wie wahr. Ich will ihm ein Haus bauen. Gott sagt, ich werde diesem, meinem Sohn, ein Haus bauen. Darf ich wieder eine banale Frage stellen? Welches Haus baut Gott, Jesus? Die Gemeinde. Wann hat er das gesagt? Im Neuen Testament? Ist die Gemeinde eine neue Idee? Ein Plan B? Ich will ihm ein Haus bauen. Und ich werde sein Thron festigen. Das heißt, wenn er einen Thron sich setzt, dann wird das nicht aufhören. Dann wird das ewig sein. Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Das ist, was der Hebräerbrief zitiert. Und sagt, Freunde, wir können dir nur glauben, Jesus ist ein Engel oder niedriger als ein Engel, wenn Gott ihm gesagt hatte, du bist mein Sohn. Und da zitiert nur ein Abschnitt, geht man ins Alte Testament, liest man, boah, da entfaltet sich eine ganze Landschaft, die uns da hineinnimmt in diese. Eine Stelle und dann fertig. Matthäus Evangelium Kapitel 22 und dann ist wirklich fertig. Weil ich will mit Jesus hier enden. Matthäus 22 und dann bin ich fertig. Ich werde es nur kurz vorlesen. ein Satz vielleicht dazu sagen und dann. Ich denke, das spricht für sich. Ja, rechts unten bei mir. Ich könnte ja sagen, ich mache es mit Absicht so langsam, damit ihr, aber das stimmt nicht. Matthäus 22, doch links unten. Vers 41. In Vers 29 hat er noch kurz gesagt, ihr irrt, weil ihr die Schrift nicht kennt, das ist auch der Hammer. Ihr habt keine Ahnung, deswegen kennt ihr auch die Kraft nicht. Ihr habt keine Ahnung, was in der Bibel eigentlich steht. Und dann sagen die, hey, wer bist du, dass du das sagst? Wir kennen die Bibel auswendig. Und dann sagt er, okay, dann beantwortet mir eine Frage. Wenn ihr so gut das Alte Testament kennt und meint es verstanden zu haben, beantwortet mir eine Frage. Okay, stell sie, die Rabbiner, die Weisen, die Schriftgelehrten. Er sagt, als aber die Pharisäer versammelt waren, fragt er sie und sagte, was habt ihr von dem Christus, also von dem Messias, von dem König? Wessen Sohn ist er? Sie sagten zu ihm, ja, Davids. Guck mal, wie aus der Pistole kommt das. Ist absolut klar. Davids Sohn. Wahnsinnserkenntnis. Er spricht zu ihnen. Ja, wie nennt David ihn im Geist Herr, indem er sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße? Wie kann David zu seinem Sohn Herr sagen? Wie kann er sagen, der Herr sprach zu meinem Herrn, Gott sprach zu meinem Herrn, Gott sprach zu Jesus? Wie kann das David sagen? Von seinem Sohn. Wie geht das? Er quietsch, quietsch. Vers 45. Wenn nun David ihn Herr nennt, wie ist er sein Sohn? Und jetzt schaut man, und niemand konnte ihm eine Antwort geben. Antworten, noch wagte jemand etwas zu fragen. Also wenn er solche Fragen stellt, puh. Warum nicht? Weil sie nicht sagen konnten, ja, weil er nicht nur Menschensohn ist, sondern Gottes Sohn ist. Weil Gott gesagt hat, du bist mein Sohn. Weil er 100% Mensch ist und 100% Gott ist. Sie konnten das nie, haben es nicht verstanden, obwohl sie Superkenner des Alten Testaments waren. Und jetzt komme ich, das ist mein Satz. Wenn wir sagen, im Alten Testament gibt es keinen Christus, dann haben wir das Alte Testament nicht verstanden. Wir wissen, was ein David ist und was für ein Messias kommen soll. Und wir wissen, was über den Frieden, über das Land und über den Tempel und über alles Mögliche. Und Jesus sagt, ja, aber wie kann er dann das sagen? Heute Abend machen wir weiter. Ich bete.